Teil 5.7. Niemand misstrauisch? Die Rolle der Medien.
Na, dem entspricht jetzt, glaube ich, nochmal, also erste Person, Schaller kriegt diese Idee, Glaser, Metropole Ruhr, transformiert diese Idee runter auf kleinere Städte im Ruhrgebiet. Jetzt lassen wir Dortmund und Essen mal weg und Bochum. Und jetzt kommt Duisburg, er kommt noch als weitere Besoffenheit hinzu, im Gegensatz zu Essen und Dortmund. Essen ist die Kulturhauptstadt. Wird nun ausgerechnet Duisburg Teil der europäischen Kulturhauptstadt, weil es ja das ganze Ruhrgebiet ist. Eigentlich ist es nur Essen, aber eigentlich das ganze Ruhrgebiet ist jetzt Kulturhauptstadt Europas. Die Love Parade ist so ein kulturelles Ereignis. Der Einzige sagt, ich glaube, ihr tickt nicht richtig, ist der Kulturdezernent von Duisburg, der sagt, ich bin hier der Kulturdezernent, besoffener auf der Straße, hat mit Kultur nichts zu tun. Da mache ich nicht mit. So, jetzt in der Stadt gibt es einerseits diesen völlig konservativen CDU-Kulturdezernent, aber ansonsten ist auch die Stadt jetzt nochmal gespalten zwischen den Leuten, die eher, wie soll ich das sagen, das knochentrockene Ordnungspolitische repräsentieren, wie das Bauamt, aber am Anfang auch über den Leiter des Ordnungsamts, der mal sagt, Gemach, Gemach, die auch so ein bisschen sagen, was wollen wir mit den ganzen Besoffenen und Drogis hier, die da Wummi Wummi machen und keiner kann die steuern und die hinterlassen uns Schäden in der Stadt und wir alle schieben Überstunden wie bekloppt an dem Wochenende, das wollen wir nicht.
Ich grinse so maliziös wegen des Wummi Wummi.
Und dann gibt es die anderen, das sind häufig die Stadtmarketing Event, ja, wir holen auch die Gay Games nach Duisburg oder die World Games und die auch hier noch die letzte Industrieruine mit, was weiß ich, Klettermaxen und Bässen bespielen. Und bei denen setzt sich das letztendlich auch durch. Also die setzen sich gegen die knochentrockenen Ordnungsleute da. Die Marketing- und Eventleute in der Stadt, an der Spitze der Chef von Duisburg Marketing und der interessanterweise Ordnungs- und Rechtsdezernent, der aber eben auch so ein Event-rechte Hand von Sauerland ist, setzen sich durch und die Knochentrockenen, die das vielleicht auch mal verbieten wollen und hoffen, dass dieser Kelch wie in Bochum an dieser Stadt vorbeigeht, kriegen das Ding nicht gestoppt, weil sie auch keine rechtlichen Argumente haben.
Ja gut, aber was ich ja meinte, das ist ja das eine, wie es vonstatten gegangen ist. Aber ich fand das dann immer wirklich, wir waren ja jetzt gerade noch bei Lopavent und was für ein Personal ist da und sind die übermütige, selbstbesoffene Jungs, wie auch immer, hauptsächlich Jungs, auch interessant in diesen ganzen Entscheidungsebenen, sind hauptsächlich
Männer
eines bestimmten Alters.
Ja.
Früher hätte man sie als Kriegsdienst.
Von Mitte 30 bis unter 50. Ja. Also 50 wäre schon sehr hurabe, ist wahrscheinlich schon über 50 der Ordnungsdezernent. Aber ansonsten sind es Leute mit erster Berufserfahrung, die hier auf der Grundlage ihrer ersten Berufserfahrung oder auch ohne jede Berufserfahrung für dieses Top-Event eine verantwortungsvolle Position bekommen. Ja. Und das. Ja, das ohne Größenwahn zu überstehen, ist sicherlich mit 50 einfacher als mit 35, glaube ich.
Ja, und aber wie gesagt, es bleibt dabei, dass ich nicht finde, dass sich sämtliche Stadtverantwortliche darauf berufen können, übrigens nicht nur nicht vom Bauamt, sondern eben auch vom Ordnungsamt, da habe ich es eben im Zeugenstand immer wieder gehört. Wir haben das angemerkt und dann hieß es sowieso von Seiten des Veranstalters.
Ja.
Und da kann ich nur sagen, also das hat mich dann letztendlich, ich bin ja vergangenes Jahr, also 2018 war ich ja bei so einem Kongress oder einer Tagung oder wie man es nennen möchte in der Sicherheitsbranche, die hat mich eingeladen, ich möchte doch ein bisschen was über den Prozess hören. Da war das Bedürfnis sehr groß, was dazu zu hören, weil die gesamte Branche nach meinem Eindruck auch schwer verunsichert ist durch diese Geschichte und eben auch nicht weiß, wie viel Verantwortung tragen sie denn an welcher Stelle, wo ich dann zum Abschluss nur sagen konnte, liebe Leute, da kann man jetzt lange drüber streiten, aber verlassen Sie sich bitte nicht auf die Ordnungsbehörden. Aber das ist eben auch was eigentlich so unfassbar ist dann gleichzeitig. Ich meine, der Größenwahn des Veranstalters ist so eine Geschichte. Aber dann eigentlich müsste man mal da eine sozialpsychologische Studie zu machen, wie ein gesamtes System so kollabieren kann und versagen kann. Und da waren ja nun wirklich alle bei, also sowohl die Stadt als auch die Polizei, als auch die Feuerwehr etc. BP.
Als auch die Medien,
Als auch
um
die
mal
Medien.
selbstkritisch was anzumerken. Auch die
Absolut.
Damen und Herren Journalisten haben nicht etwa 3 Tage vor der Love Parade die Headline in der lokalen Tageszeitung oder in irgendwas Audiovisuellem Love Parade 2010 Genehmigungen liegen nicht vor. Wäre ja eine mögliche Headline, die nicht gelogen gewesen wäre
Nee,
zu dem
absolut
Zeitpunkt.
nicht. Ich
Ne?
meine, es ist natürlich auch, also zur Rolle der Medien, das finde ich da interessant, da müssen wir nochmal
Eigenes.
gesonderte Session zu machen, weil, also ich habe von einigen Leuten gehört, mit denen ich dann im Nachhinein, ich hatte im Vorhinein mit der Love Parade nichts zu tun als Berichterstatterin, im Nachhinein ganz viel, aber von einigen Leuten, die eben auch im Vorfeld betraut waren damit, die dann auch sagten, ja, wir haben da auch nicht hingeguckt. So ähnlich wie bei Barschel. Ne? So, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Und dann hat er immer auf die Papiere geklopft. Und ich habe einen Kollegen, den hatte ich im Volokurs, der dann sagte, und ich habe dabei gesessen und ich finde es bis heute unfassbar, dass keiner von uns reingeguckt hat. Es gab das offene Angebot, gucken Sie rein. Wir haben es nicht gemacht. So. Und so ähnlich ist das bei der Love Parade auch, dass
Ja, und man.
viele Kollegen auch mittlerweile selbstkritisch sagen, wir hätten da einfach auch genauer hin. Wir haben uns da mitreißen lassen. Oder aber, und wie gesagt, ich finde, das ist durchaus nochmal einen eigenen Blog wert, oder einen eigenen Podcast vielmehr wert. Wir haben uns auch ein bisschen von der Schelte, die wir auch häufig kassiert haben, gerade im Zusammenhang mit Kulturhauptstadt, ja und so weiter und so fort. Man solle doch nicht alles mies machen und so weiter und so fort. Da haben sich die einen oder anderen haben sich da ganz schön viel von angezogen und haben dann auch deshalb eher wohlwollend berichtet, als kritisch darüber zu berichten, weil sie ja sonst immer die Krähen sind, die alles mies machen, die
Plus
große
es gibt
Party mies machen.
natürlich auch Entrees, ja, kriegt man, also selbst unser Zaunbauer hat ihm unterstellten Zaunbauern, was nicht genau wie das kulturell funktioniert hat, VIP-Bändchen verteilt. Ja, das war so ein Stoff- oder Papierbändchen und mit dem kam man in diesen VIP-Bereich im Norden direkt gegenüber der Hauptbühne rein, hatte auch einen extra Eingang, musste nicht irgendwie durch die Rampe rein, sondern konnte hinten am Mercator-Kreisel das Gelände betreten. Ja, und dann sind solche kleinen netten Dinge wie zu sagen, ja, ich kann das Ihnen, also nehmen wir jetzt mal die PR-Leute, das war ein hochkarätiger PR-Mann, der hat dann gleich am nächsten Tag, der wird auch demnächst als Zeuge gekommen, die Protten hingeschmissen, noch einen Tag danach, der hat die Pressekonferenz, da steht er immer hinter Herrn Schaller, überhaupt stehen die Presseleute immer hinter ihren Leuten, die da vorne sitzen in dem Ratssaal. Und dieser Kollege knallt Schaller, was ihm wirklich hart angekommen ist, seinen PR-Mann nach vielen Jahren, 5, 6 Jahren würde ich mal mindestens tippen, schmeißt er ihnen am nächsten Tag die Protten hin. Wissen wir nicht genau wieso. Angeblich, um sich mehr um sein Kind zu kümmern. Aber man könnte auch noch ein paar mehr Gründe eine Rolle beigespielt haben. Aber man muss natürlich sehen, dass bei so einem Event, wie kann ich denn berichten? Mit wie vielen Kamerateams darf ich denn aufs Gelände? Darf ich auch auf einem Float mitfahren? Kriege ich ein Floatbändchen und bin dann da oben wie so ein Karnevals, ich kenne das von Kölner Karneval. Jeder, der in Köln was auf sich hält, muss bei irgendeiner Karnevalsgesellschaft auf dem Zug einmal mitwinken. Ja, kriege ich ein VIP-Bändchen für die Pressebühne? Bin ich dabei mit einem eigenen Team, wenn die Zahlen bekannt gegeben werden? Kriege ich den O-Ton an, zwar was da gesagt wird? Sauerland Doppelpunkt haben wir, glaube ich, heute 1,1 Millionen oder so ähnlich. Ja, noch nachdem die Toten da eigentlich liegen, passiert das ja fast zeitgleich. Und kriege ich eine Live-Schalte, da ist das sozusagen Win-Win, diese berühmte Live-Schalte, ungefähr wo die Ersten da um ihr Leben kämpfen, von Schaller in diese WDR-Live-Übertragung rein. Und wenn man genauer hinguckt, also ich habe mir ja mal das seltsame Vergnügen gegönnt, mir glaube ich immerhin 5 Stunden Live-Übertragung WDR dann nochmal reinzuziehen, im Wissen darum, wie das enden wird. Und natürlich, wenn ich jetzt der Pressechef von McFit oder der PR-Chef von McFit und den Hauptsponsoren Königspilsener Sinalco McFit Models wäre und würde jetzt mal richtig ernsthaft durchzählen, wie viele Minuten da meine Logos in welchem Bildausschnitt sind. Ja? Und dann würde ich das mit irgendwas korrelieren, was ich für bezahlte Sendezeit zu bezahlen habe. Ja, das ist alles für verschiedenste Leute eine Win-Win-Geschichte.
Ne? Ja, wobei ich dafür für den WDR durchaus eine Lanze brechen muss an dieser Stelle, weil der WDR hatte es im Grunde genommen nicht nötig, sich zu fragen, kriege ich jetzt irgendwie meine Kameras da postiert, weil das ist ja jetzt beim Prozess auch so. Es gibt sogenannte Poolführerschaft. Das heißt, unter den ARD-Anstalten ist es eben so, wenn der WDR quasi Hausrecht hat im Nordrhein-Westfalen oder der NDR für den Norden in irgendeiner Form, dann sind es in der Regel die Medien dieses Hauses, die sozusagen dieses Event oder was auch immer es sein mag oder diesen Prozess abbilden. Und die liefern halt Material zu, was alle anderen Stationen übernehmen. Insofern hatte der WDR nicht wirklich nötig, jetzt darum zu bangen, zumal ich glaube, für so eine Veranstaltung war es gerade in Nordrhein-Westfalen und auch weltweit sicherlich nicht verkehrt aus marketingpolitischen Betrachtungen heraus, beispielsweise 1Live mit im Boot zu haben. Ne, weil das eben auch eine gewisse, das hat ein Standing, da kann man sich ja auch schön, ja, schön draufsetzen.
Ja.
Was natürlich dann noch eine Frage ist, inwieweit wäre denn kritische Berichterstattung gewünscht gewesen im Haus? Ne, darüber kann man sicherlich sprechen,
muss ja
das
Kollegen
kann man aber nur
geben, ne, an einem bestimmten Punkt sind, also ich sage mal so, wenn dann klar ist, das wird bei den großen Tourneen, also ich höre das ja immer auf WDR 2, ne, Christe Berg kommt jetzt als unser Gast hier hin oder wie immer da, keine Ahnung, wie die Verträge laufen. Der Manager von Christe Berg geht zu irgendeinem von Watt und Watt ist jetzt das Win-Win. Also zunächst mal ist klar, Christe Berg wird jetzt öfter, weil das ja auch der WDR Mitveranstalter ist, wird er sozusagen jetzt getrellert, so dass ich jetzt das auch weiß. So, ich wüsste das sonst wahrscheinlich gar nicht, weil das irgendwie vom Verkehrsfunk und danach kommen. So, wie sehen diese Partnerschaften aus? Das ist
das
die Frage. So, natürlich, wenn ich jetzt die Love Parade als diese eigenständige Kulturmarke aus Berlin nehme, ne, die das mal war, ja, glaube ich auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, das wäre jetzt eine Nichtregierungsorganisation, ein gemeinnütziger Verein, der damit irgendwie saubere Getränke für die dritte Welt finanziert, wie Lemonade oder so jemand. Ja, dann würde ich immer sagen, okay. In diesem Fall ist es aber ein durchdachtes werbestrategisches Instrument eines Fitnessunternehmers, der das Ding aus der Konkursmasse gekauft hat. Und jetzt gibt es zwei Ebenen. Der Kulturdezernent der Stadt Duisburg sagt, wisst ihr was, Kinder, Kulturhauptstadt Ruhr 2010, Love Parade, Drogen, besoffene, laute Pum-Pum-Pum-Musik, ich steige aus. Also diese Leute hat es auch gegeben, die gesagt haben, mein Kulturbegriff ist ein völlig anderer, als mehr oder weniger stampfend und besoffen und laut durch die Straßen zu ziehen. So, die Leute gab es auch. Es gab aber auch die anderen, vorneweg Dieter Gorni, lange Zeit Viva-Chef. Und im Prinzip in dieser Kulturhauptstadt-Geschichte sozusagen der Mann fürs Rockige unterhalb von Pleitgen, der Oberintendant da war, auch, also der, weiß ich gar nicht, Geschäftsführer oder so, gibt es Gorni, der schon in dieser Viva-Idee, aus der, die ja eine Talentschmiede für eine Menge Leute gewesen ist, sozusagen diese Idee hat, wir müssen diesen Kulturbegriff erweitern. So, und jetzt kommt irgendwie der WDR. Jetzt gibt es so zwei Ebenen. Einmal zu sagen, und das ist jetzt die Frage, wie sehen die Deals aus? Wie sehen die Verträge aus? Kann man die mal sehen? Wo sind die? Sind die auf einer Webseite vom WDR oder sind die nirgendwo? Sind die grundsätzlich ganz geheim, weil jede der beiden Seiten darüber doch sagt, das ist Geschäftsgeheimnis, das geht keinem was an. Also wie funktioniert das jetzt? Ich weiß aber, dass wenn der WDR jetzt das Event quasi, das Event Love Parade, da treten ja tatsächlich gratis auf. Die kriegen kein Honorar für ihre Auftritte. Und die sind sonst schon mal 1.500 bis 5.000 Euro schwer für so eine Nacht. So, da die aber wissen, jetzt werden wir über den WDR ausgestrahlt, ja, wie sie alle heißen, Testo, Marusha ist, glaube ich, nicht da, aber Westbam ist da, liegt aber nicht mehr auf, weil da schon die Katastrophe passiert ist. Also die echten Promis springen da irgendwie rum. Jetzt kriegen die Sendezeit im WDR live. Das ist ja auch schon mal für deren Markenbildung nicht blöd. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich für den WDR nicht blöd. Ich weiß nicht, was der Bundesliga zum Beispiel zahlt, ja, für eine Live-Übertragung, was dazwischen ist, der WDR nicht drin, zwischen ja Sky, ja, aber der kriegt im Prinzip 5 Stunden Sendezeit, muss ja nur ein paar Moderatoren dahin stellen.
Das ist ja alles völlig
unbestritten,
aber
ja?
Was jetzt so durchklingt, ist so ein bisschen, als hätte sozusagen der Sender dran geschraubt an der Berichterstattung.
Nö,
wenn sich ein Kollege dahingestellt hätte und gesagt hätte, pass mal auf, das kommt mir alles spanisch vor, das wäre nicht unterdrückt worden im Haus. Da bin
das glaube ich auch nicht.
So.
Nein,
also
das hat eben keiner gesehen.
Genau, ja. Das ist eben
Monitor
auch die Frage.
Monitor hat danach gute Berichte auch über die Love Parade abgesetzt. Im Vorfeld war da eben keiner, das muss man einfach sehen. Der, also war ja auch ich nicht.
Oder naja, es ist andere, halt auch, ne? Also ja. Ich glaube auch, dass es redaktionell, dass da niemand auf die Idee gekommen ist, dass so eine Berichterstattung nötig wäre.
Nee.
Weil es war ja eigentlich ein fröhliches Event, es sollte eine große Party sein.
Ja.
Das war jetzt nicht irgendwie, dass da
ja
irgendwie die russische Mafia irgendwie ein Event ja aufgesetzt
hatte
hat, sondern das war richtig.
Ja.
Sondern es war ja, im Grunde genommen war es ja Kultur- oder Partyberichterstattung, die da im Vorfeld abgelaufen ist. Mehr oder
eben
so, nee, noch anders, weil dann auch so der Servicegedanke dann im Hintergrund oder im Vordergrund stand, zu sagen, okay, die machen das und das dann und da tritt der und der auf. Das ist halt für unsere Hörer, gerade für 1Live, eben relevant. Beziehungsweise irgendwie umfahren sie heute großzügig Duisburg, weil da ist irgendwie gerade echt Monsterparty und fahren sie am besten auch mit dem Zug nicht durch Duisburg, weil das könnte auch sehr unangenehm
werden. Wer erwartet uns noch an DJs? Mike Litt, wir schalten zu Mike Litt vor der Suche.
Aber das war nicht, also das war eben auch redaktionell, von der redaktionellen Besetzung her, waren das eigentlich alles Leute, die im Wesentlichen dahin geguckt haben, was ist denn eigentlich mit dem Event und was erwartet uns da? Und nicht so sehr ist die Sicherheit relevant.
Aha.
Das sähe heute vermutlich noch ganz anders
heute
aus.
Wäre es anders.
Heute wäre vermutlich, gäbe es selbst bei einem Joint Venture sicherlich den ein oder anderen Kollegen oder die eine oder andere Kollegin, die dorthin geht mit der Maßgabe, guck mal, was denn für unser Zielpublikum relevant ist, an was passiert da überhaupt und wie gut wird die Party, beziehungsweise wann lohnt es sich zu kommen, wann nicht. Und gleichzeitig wäre sicherlich jemand da, der sich mal anguckt, okay, was haben wir eigentlich aus der Love Parade 2010 gelernt.
Und trotzdem muss man einfach sagen, ich glaube, weiß ich immer nicht, ob das stimmt, kann sagen, dass auch das eine oder andere Event in Berlin vom RBB live übertragen worden ist, im dritten Programm. Jedenfalls.
Dann aber nur mit WDR-Material.
Nee, ich meine vorher, als das Ding
so,
noch in Berlin
war. Ja.
Das kann sein,
aber
natürlich trägt es, ich bin ja bei dieser Besoffenheit und Größenwahn, trägt es dazu bei, wenn erstmalig in der Westgeschichte der Love Parade, das ist ja eigentlich die vierte, gelingt es mir jetzt, das wissen wir nicht so genau, wie das eigentlich genau gelungen ist, ob das ein Selbstläufer ist, wenn das jetzt auf einmal Kulturhauptstadt ist, das ganze Ding.
Ja, die haben aus Essen aber auch berichtet.
Ja, berichtet haben sie, aber wir reden über eine 5 Stunden reale Live-Übertragung.
Das stimmt.
So, und wenn ich jetzt mein Event, ob mit oder ohne Zahlung, das wissen wir ja gar nicht, ob jetzt auch das noch eine Einnahmequelle für Herrn Schaller gewesen ist, ja, müsste ja ziemlich blöd sein, wenn die Bundesliga, was weiß ich, für 1,5 Stunden X nimmt und Herr Schaller gibt jetzt den WDR, wir wissen das nicht.
Also
ja,
das
aber
da
müsste man jetzt einfach
so
nochmal...
Love Parade, da kommen zwar viele Leute hin, aber es ist ein ziemlich gespartes Programm, das ist bei Bundesliga nicht der Fall.
Ja, egal.
Aber egal.
Müssten wir Einschaltquoten gucken, das Ganze war geplant, um das mal zu sagen. Das geht, glaube ich, um 14 Uhr oder um 15 Uhr geht das los, das wird gegen 18, 19 Uhr abgebrochen und dann kommen jetzt diese ganzen aktuellen Schalten da. Das war aber geplant bis 22 Uhr oder sogar Mitternacht. Also das war geplant als eine Live-Sendung von was weiß ich wie vielen Stunden. Und irgendeiner muss, natürlich, das muss man alles produzieren, das passiert alles nicht von selber, da muss ich Material und Übergang dahin schicken. Aber diese Geschichte, warum ist ausgerechnet diese Love Parade, hat etwas mit Kulturhauptstadtjahr zu tun, hat etwas damit zu tun, dass das eingezäunt ist und auf einmal ist das alles total überschaubar. Ich kann das viel besser übertragen als so eine ganze, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es war die erste Live-Übertragung geplant für 10 Stunden. Und sich das einfach mal anzugucken, wie kommt es denn dazu, auf dieser Mondlandschaft, gibt es da vielleicht einen, der sagt, was machen wir denn damit? So, das wissen wir alles nicht. Aber mit Sicherheit, wenn es mir gelingt, mein Event, was ich plane und was ich so kalkuliere, ja, dadurch aufzuwenden, dass es 10 Stunden live im WDR läuft und ich weiß zufällig, was mich sonst, was weiß ich,
Na, 45 Minuten Sport. Selbst wenn ich das nicht weiß.
Der Schaller war es.
Ja, aber selbst wenn ich das nicht weiß, ist das ja ein Angebot, das ich nicht ablehnen will.
Ja. Ja.
Das ist ganz klar.
So, und das gelingt da eben auch noch. Kann sein, dass es ein Eigenläufer ist, weil es jetzt Kulturhauptstadt heißt. Aber aus Dortmund und aus Essen, soweit ich weiß, ist nicht annähernd so eine Live-Schiene auch nur angedacht gewesen. Und es waren auch schon große Ereignisse und es war das erste Mal. Ja, und die größere Stadt, warum? Wahrscheinlich hat es auch was mit Hauptstadtjahr zu tun.
Das hat sicherlich in Essen auch was damit zu tun gehabt, dass es von den Übertragungsmöglichkeiten ganz, ganz mies war. Weil, wie du vorhin richtig angemerkt hast und mehrfach richtig angemerkt hast, die Straßen sind nicht breit. Wenn da die Leute stehen, wenn da die Flots durchziehen, dann hast du nicht noch Möglichkeiten, da ohne Ende Ü-Wagen oder sogar Kameratürme oder was auch immer hinzustellen.
Aber irgendwie kriegt es der WDR hin, hat eine gewisse Routine, er überträgt regelmäßig, sogar fürs erste, ohne Rosenmontagszüge aus Düsseldorf.
Ja, das ist aber viel geordneter als so eine Love Parade, das ist noch was anderes.
Ja, da gibt es einen Schuchweg, gibt es da auch, also weiß ich nicht.
Ja, aber das ist, glaube ich, eine eigene Frage.
Welche Übertragungen von Love Parades hat es in Berlin und im Westen gegeben? Und was war der Grund im Prinzip in diesem Fall? Und vielleicht auch, was war die vertragliche Grundlage? Also ich meine, da sind wir jetzt vielleicht die Falschen zu, oder du im Speziellen bist die Falsche zu, jetzt die Pressestelle zu bitten, ob du mal die Verträge haben könntest. Uninteressant ist die Frage nicht.
Nö, sicherlich nicht.
Also das finde ich eine interessante Frage, ob der WDR dem Schaller Geld dafür bezahlen musste, dass er 10 Stunden Sendezeit mit Events vom Schaller und den gratis auflegenden DJs übertragen konnte. Oder ob vielleicht der Schaller irgendwelche Gegenleistungen wie 1Live ist der Gratis-Sponsor, dafür zahlen wir keinen. Vielleicht wird auch niemand bezahlt, ich weiß ja nicht. Ehrlich gesagt kenne ich diese ganze... Da muss es eigene Abteilungen geben, die dann ausziehen.
Das ist ganz klar, das ist auch redaktionell total getrennt. Es war sicherlich dann im Zweifel eine Entscheidung des Senders zu sagen, das ist ein tolles Event, da hängen wir uns dran, beziehungsweise dem wollen wir unser Logo aufpacken.
Und ich glaube, Rockpalast hat das nie gemacht, die haben im Prinzip immer ihr eigenes Logo, die hätten das ja auch machen können.
Ja, aber das war, erstens war es eine völlig andere Zeit.
Ja.
Völlig andere Zeit. Ich glaube dazu, dass etwas so lange noch funktioniert wie der Rockpalast, da kann man sich jetzt in strategische Überlegungen ergießen und ergehen, aber sowas wie der Rockpalast über so eine lange Zeit, dieses Format, das wirst du nirgendwo mehr finden, dass das so lange durchgehalten wird. Dazu ist auch die Musikszene viel zu schnelllebig geworden, glaube ich, mittlerweile. Oder zu speziell, weißt du, du hast zu viel und zu viele Möglichkeiten und das Internet spielt ja jetzt auch eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Insofern ist das sicherlich noch so eine Geschichte, das kann man nicht vergleichen miteinander. Also das wäre jetzt ungerecht, das vergleichen zu wollen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie für den Sender, für den ich ja nur arbeite, hauptsächlich jetzt hier die Lanze brechen will. Aber das ist, na klar, gibt es eigene Abteilungen, die sich auch überlegen müssen, inwieweit können wir denn jetzt das Ganze für uns lohnend gestalten, beziehungsweise so, dass es eben nicht so wahnsinnig viel Geld kostet, weil das ist ja nun keine Veranstaltung, wo man sagen würde, da muss jetzt ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk dabei sein. Dementsprechend kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die da ordentlich Geld bezahlt haben. Aber das kann ich auch nur spekulieren, da stecke ich nicht drin.
Punkt ist, dass ich bezweifeln möchte, dass das in irgendeiner Form im Vorhinein insofern eine Rolle gespielt hat, dass die Leute bewusst nicht kritisch hingeguckt haben.
Das
halte
ich auch für ausgeschlossen.
Sondern Punkt ist, und damit möchte ich dann wieder nach den ganzen Überlegungen dazu zurückkommen, die Fragen, die du aufgeworfen hast, sind durchaus interessant, da bin ich völlig dabei. Aber wir haben uns ja ursprünglich mal gefragt, da hat halt niemand hingeguckt am Anfang und selbst gestandene Skeptiker haben sich damit zufrieden gegeben, dass der Produktionsleiter der Love Parade gesagt hat, das ist ein Problem, das haben wir auf dem Schirm, das regeln wir. Und keiner dann gesagt hat, ja, hat das denn geregelt? So.
Ja, und wer hätte es sagen sollen? Es hätte natürlich ein bissiger Journalist sein können, es hätte ein bissiger Ordnungsamtschef, ein bissiger Polizeipräsident, ein bissiger Bürgermeisterin. Wir wissen, in Bochum waren es im Prinzip zwei Leute, die gesagt haben, wir sind uns einig, das ist zu gefährlich. Und zwar der Polizeipräsident, die Oberbürgermeisterin. Das hat gereicht.
Ja.
Und die sind auch alle wiedergewählt und keiner ist abgesägt worden und so weiter. Und wir finden letztendlich weder unter unseren Berufskollegen, noch sind wir selber, noch unter den Ordnungspolitikern, noch sonst irgendwo, denjenigen, der sagt, ich halte das für so gefährlich, ich werde mich jetzt die nächsten 3-4 Wochen, wo immer meine Rolle ist, in dem Genehmigungsprozess oder im kulturpolitischen Prozess, dafür einsetzen, dass das nicht stattfindet. Hm. Diese Person gibt es nicht. Oder wenn es sie gegeben hat, hat sie ihre Bedenken zurückgestellt. Und deswegen ist das so gekommen. Diese Mediengeschichte ist einfach ein weiterer Punkt, weil wenn man im Nachhinein guckt, was alles nicht gestimmt hat, welche Fragen man auch damals natürlich schon kritisch hätte stellen können, kann ich mir das nur mit so einer gewissen Event-Hype-Stimmung bei allen. Wir haben dieses Event aus Berlin. So, und dass man sozusagen, und da trägt dann möglicherweise, und erstmalig wird das Ganze stundenlang live im Fernsehen, sozusagen. Das einfach alles, was so Bedenken brauchen doch immer, das weiß man doch von sich selber. Wenn man von irgendwas begeistert ist, dauert es immer ein bisschen länger, bis die Bedenken so irgendwie an die Oberfläche kommen und man sagt, vielleicht ist er doch nicht ganz so braun. Und wir finden den Menschen, es gibt ihn nicht wirklich, der wäre ja ein Held irgendwie, der die letzten 3 Wochen vorher nur immer versucht hätte, die Presse zu mobilisieren, die Feuerwehr zu warnen oder was weiß ich, was wert hätte sein können. Gibt es nicht. Und das spricht ein bisschen, weil gleichzeitig, was alles nicht stimmt und wer alles hätte was merken können, vom Zaunbauer bis zum Lokaljournalist, spricht alles ein bisschen dafür, dass dieses Event irgendwie was Mitreißendes hatte, was einem kritisch sich dagegen stellen nicht so furchtbar einfach gemacht hat. Mehr nicht. Da ist keiner richtig schuld. Aber ich glaube, dieser Event- und Halbcharakter hat gewaltig dazu beigetragen, kritische Stimmen
gar nicht erst aufkommen
zu lassen. Ja, gar nicht erst in einem selber aufkommen zu lassen. Ich habe mich da auch nicht für interessiert. Ich bin das Wochenende vorher geradelt auf der Autobahn und hatte am ersten Tunnel in Essen eine Erfahrung, fahr hier wieder runter. Wenn du fährst in diesen Tunnel nicht rein, du fährst jetzt hier, bevor die ganze Innenstadt untertunnelt ist, guckst du. Und das war nicht so einfach, da rechts raus, sogar war schon ziemlich voll.
Mhm.
Also so. Und da habe ich keinen müden Gedanken an ein scheiterndes Ereignis oder eine Katastrophe verwendet, sondern dachte, ach ja, radeln auf der Autobahn.
Klingt gut.
Klingt irgendwie gut, aber bin heute halb kritischer, generell, durch diese Beschäftigung. Ja.
Was können wir denn festhalten? Also, wir können eine ganze Menge festhalten, aber so als Ausblick und als Auftrag an uns, damit würde ich gerne enden und schließen heute. Mhm. Also, wir werden uns angucken, die Rolle der Medien, womöglich nochmal näher.
Ja.
Wir werden uns angucken, ist das eigentlich üblich, branchenüblich gewesen.
Die Honorare,
wurde
hier exorbitant
so
gespart oder war es so teuer, dass man nicht noch mehr ausgeben wollte?
Ja, und eben auch so sehr verhältnismäßig unerfahrene Leute sozusagen dafür einzustellen. Und wir hatten noch was Drittes, was war's?
Es fällt uns wieder an.
Ganz bestimmt. Und das ist sicherlich zu hören in einem der nächsten Podcasts.
Ja. Bleiben Sie also dran, wenn es wieder heißt.
Du machst dich immer so lustig.
Nein, ich ironisiere uns nur leicht. Ist doch gut.
Nur leicht. Bleiben Sie also dran.